Wir leben in dem, was wir hier Drama nennen. Wenn es jetzt neurologisch macht, das ist halt Stammhirnreflexe. Und die sind unheimlich gut. Die helfen uns im Straßenverkehr, die helfen uns in Streitigkeit. Das Problem ist halt einfach, wenn ich merke, dass ich auf der Stelle trete, dass ich nicht vorwärts komme, dass ich jetzt seit Wochen dieselben Probleme auf dem Schreibtisch habe oder sowas, dann kann ich halt mal intervenieren und kann hingehen, okay, ich muss mal aus diesem Reaktionsschema raus.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. In dieser Episode spreche ich mit Holger Heinze über sein aktuelles Buch Dramafreie Arbeitswelt. Gemeinsam stellen wir Ihnen dieses inspirierende, praxisorientierte Werk vor, das zeigt, wie Mitarbeitende, Teams und Unternehmen durch Empowerment ihre Konfliktfähigkeit stärken und ihre Selbstwirksamkeit entwickeln können. Also die Kraft, bewusst zu entscheiden, wie wir handeln wollen. Warum ist das so wichtig? Weil wir im Arbeitsalltag oft unbemerkt immer wieder in Dramarollen schlüpfen, also Rollen, die uns in reaktiven Mustern gefangen halten, Klarheit verhindern, Teams lähmen, kurz die produktive Zusammenarbeit behindern. In dem Buch finden wir deshalb auch jede Menge praktische Impulse und 16 kraftvolle Werkzeuge, die uns helfen, aus diesen Mustern auszusteigen und von den Vorteilen des Drama-Ausstiegs zu profitieren. Hallo Holger, ich freue mich, dass du uns heute in die Welt der Dramafreiheit entführst.
Ja, hallo Tina, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Was hat dich denn dazu bewegt, über dieses Thema ein Buch zu schreiben? Es gibt ja so viele Themen, aber warum war es gerade die Dramafreiheit?
Ja, das Thema ist mein Thema, ne? Also ich arbeite seit Jahren mit diesem Thema. Ich komme aus der Unternehmensberatung, habe viel Projektarbeit gemacht, habe in Agenturen gearbeitet und in Unternehmensberatungen. Habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, wie das eigentlich mit Veränderung funktioniert. Ne? Also nachdem man so alles durch hatte. Change Management, Change Kommunikation, du hast tolle Changes, du begleitest die. Irgendwie hakt es immer noch und irgendwie ist auf der anderen Seite ganz oft dann jemand, der sagt, ja, das ist die Haltung. Also die Haltung der Leute, die Kultur, das ist ganz schwierig, komme nicht dran. Und ich fand das immer so ein bisschen blöd, diese Aussage, Menschen mögen keine Veränderung. So, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, wir können die mögen. Schlechte mögen wir nicht, das ist völlig gesund. Gute finden wir ganz gut. Wir sind auch fähig, das zu tun. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und schule das, was da in dem Buch drin steht, seit Jahren. Und das Buch hat gefehlt. Ne? Also es fehlte quasi das Buch, auf das du dich beziehen kannst, wenn du es schulst, wenn du damit arbeitest, wenn du es berätst. Und ich wollte gerne einen Ort haben, wo mal die gesamte Methode umrissen ist. Ne? Wo man einfach sagen kann, hey, da kommt eine Trainerin um die Ecke oder irgendjemand, der sich damit beschäftigen will und sagt, ich will einmal das Big Picture. Ich will einmal alles haben und ich brauchte einmal alles zwischen zwei Buchdeckeln und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
Also es gibt ja viel über Konfliktmanagement, aber wo ist denn hier für dich so der entscheidende Unterschied? Weil es geht ja nicht nur um Konflikte.
Genau, das ist so ein bisschen das Schwierige bei so einer Methode, wenn man, das kennst du wahrscheinlich auch, man versucht dann irgendwann eine abstrakte Methode darüber zu erklären, was sie einem ermöglicht. Ne? So, und das ist jetzt so wie, ich habe ein Buch über, weiß ich nicht, Ernährungsgrundlagen geschrieben und dann sagt mir einer, was bringt denn das Buch? Und dann kann ich sagen, naja, wenn du zu schwer bist, kannst du mit dem Buch abnehmen. So, das ist aber kein Abnehmbuch. Weißt du, was ich meine? Also so ungefähr ist
ja.
Es, ne?
Also, ja, verstehe.
Das heißt, der Unterschied ist, ein Konfliktmanagement-Ding bringt dir Techniken bei, wie du dich in Konflikten verhältst. Das ist in dem Buch überhaupt nicht drin. Also zumindest nicht so konkret hier, Harvard-Modell und Verhandlungsmodelle und so ein Krimskrams. Das steht da gar nicht drin, sondern das Buch beschäftigt sich mit Denkmodellen, die uns helfen zu verstehen, was passiert denn mit uns und in uns und zwischen uns, wenn es zu Konflikten kommt oder zu Stress oder zu Streit oder wenn es halt, also ich sage immer, das Buch, wenn du am Sonntagmorgen auf deiner Gartenliege in der Sonne sitzt, ne, und das Einzige, was du dich fragst, ist, hole ich mir jetzt noch ein Cappuccino oder lese ich erst noch ein Kapitel, dann brauchst du das Buch nicht. Ne? Also das Buch, das Buch ist für eklige Situationen und für Reibungen. Ja? So, und deswegen, also es ist eine Grundlage, es geht grundlegend um Reibungen, das sind auch ein paar Tools drin, aber es ist kein Konflikt, keine Konflikttechniken jetzt oder sowas drin.
Wobei ich finde, auch gerade, weil du Cappuccino sagst und Freizeit, dass ja die Modelle, die du da vorstellst, beziehungsweise die Tipps, die du hier gibst und die Werkzeuge, die du uns schon ja auch an die Hand gibst, schon auch im privaten Alltag sehr gut einzusetzen sind, finde ich. Also ich habe das immer mit so zwei Augen gelesen, eins in Richtung Arbeitsalltag und eins in Richtung privat. Aber gut, wir werden jetzt noch einsteigen, dann ist es auch klar, was ich damit meine.
Das Feedback kriegen wir aber ganz oft übrigens. Ne? Also das Feedback kriege ich im Buch ganz oft und auch in den Schulungen. In der Urform hatte ich in dem Buch auch dann mal ein Kapitel drin, das sich dann um Partnerschaft und Familie und sowas dreht. Das hat mir der Verlag ausgeredet, hat gesagt, nein, das muss fokussiert sein und so weiter. Aber das passiert den allermeisten Menschen, dass sie sagen, boah, das ist ja total anwendbar für meinen Nachbarschaftsstreit
oder so. Richtig. Also ich finde auch, den Transfer kann man selber dann auch leisten. Vielleicht muss das Kapitel auch nicht, also es wäre sicher auch hilfreich gewesen, aber ich verstehe den Verlag auch, dass er sagt, das ist ein Buch, das man halt in einem Unternehmen dann stehen haben kann und da haben private Sachen nichts verloren. Aber ja, wir haben schon darüber gesprochen, was uns in deinem Buch erwartet. Es ist kein Konfliktmanagement-Buch. Es ist eher ein Buch, das die Reaktionen, die wir so haben, auf die verschiedenen Stresssituationen beschreibt und eben auch uns da Wege rauszeigt. Du hast ja einen bestimmten Aufbau drin. Also, dass du erstmal einsteigst mit einem Schnelleinstieg, wie man damit arbeiten kann. Und dann gehst du ja noch mal tiefer in auch wissenschaftliche Modelle. Was war so der Grund für dich, für deinen bestimmten Aufbau?
Der Lektor.
Ah, okay.
Ganz ehrlich, ne? Also ich kenne die Methode. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein großes Fachbuch geschrieben habe. Ich habe mir überlegt, wie das sinnvoll ist. Dann habe ich das dem Lektor gezeigt. Der Lektor hat drauf geguckt und das ist super gut, weil das ist jemand, dessen Beruf ist, den Kram lesbar zu machen und hat gesagt, so funktioniert das nicht. Das liest keiner. Also das war der Grund, dass das was passiert ist. Was dabei rausgekommen ist allerdings, da bin ich stolz drauf und finde das auch sehr schön. Es ist allerdings ein bisschen doppelt, muss man sagen. Also das ist ja kein Buch, es gibt zwar Leute, die das machen, aber eigentlich ist das Buch nicht dafür geschrieben, dass du es Deckel zu Deckel liest. Also es ist kein Karl May. So. Sondern es soll möglichst schnell umsetzbaren Wert schaffen. Also es soll möglichst schnell irgendwo eine Kompetenz entwickeln. Und das heißt, das Buch beginnt mit einer ganz schnell, also Schnellkurs Dramafreiheit quasi, wo alles in, ich glaube, 20 Seiten oder sowas zusammengedampft ist, damit man die wichtigsten Worte verstanden hat und die wichtigsten Konzepte. Und dann steigt es sofort in Beispiele ein, ne? Und geht, nachdem wir also diese ganzen grundsätzlichen Werkzeuge und alles geklärt haben, dann geht es sofort in die Alltagsdramen. Damit man die lesen kann, kann sagen, okay, sowas hier, das habe ich, ne? Also das weiß ich nicht. Dienst nach Vorschrift wäre so ein Ding, ne? Oder wenn agiles Theater gespielt wird oder wenn eine Organisation im Dauerkrisenmodus ist. Diese Organisation kann auch eine Familie sein. Dann findet man sich darin wieder und dann sind die so aufgebaut, ne? Also klar, es könnte so schön sein, aber in Wirklichkeit ist es halt so. Dann ist es erklärt, warum es so ist, weil das Buch will niemals verächtlich entlarven oder auf jemanden herabschauen, sondern es soll immer sagen, so verhalten wir Menschen uns. Das ist auch ganz viel in dem Wir. Ne? Also da baut jemand Mist in einem Konflikt, ja, weil er ein Mensch ist, weil er sich menschlich verhält. Ne? Also das ist dann diese Alltagsdramen. Und hinten raus, dann, das war mir sehr wichtig, ist halt die wissenschaftliche Basis, die dahinter ist. Ne? Ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich komme überhaupt nicht aus so einer esoterischen Ecke oder, ne, also ich meine, viel in der Psychologie ist total empirisch bewiesen, vieles aber auch einfach tolle Theorien, die aufgeschrieben werden, die liest man, oh, das ist ja glaubwürdig, dann macht man das, ohne eine Basis und das finde ich blöd, ne, also ich arbeite auch viel in der IT, ich arbeite viel mit Menschen, wenn du denen sagst, guck mal, das ist ein Algorithmus, so ist dein Gehirn, wenn A, dann B, wenn B, dann C, dann sagen die, okay, das kann ich verstehen. Und deswegen ist da hinten dann nochmal ganz viel Herleitung und warum ist das denn eigentlich so? Also da wird einmal durch die Historie der Psychologie seit Freud ungefähr durchgeritten, um herzuleiten, woher kommen denn diese ganzen Werkzeuge und diese ganzen Erkenntnisse, die vorne im Buch drinstehen. Mhm.
Dann steigen wir vielleicht jetzt mal ein mit der Definition, wie du denn Drama im Kontext der Arbeitswelt definierst. Also was ist denn, bedeutet denn Drama im Bereich Arbeit und was bedeutet es vielleicht auch nicht?
Also es kommt aus der Transaktionsanalyse. Ne? Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das Ganze baut auf Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen in den 60er Jahren, hat der Modelle entwickelt, psychologische Modelle, die erklären, wie wir uns verhalten, wenn wir in Stress und bedrohlichen Situationen sind. Super cool. Ich glaube, 9,5 Stunden ist das Audiobook. Ich habe es noch nie durchgeschafft, ohne einzuschlafen. Brutal kompliziert. Byrne hatte einen Schüler, Cartman. Cartman hat sich das angeguckt, hat gesagt, Chef, mächtige Geschichte, völlig alltagsuntauglich. Ich habe es mal runtergedampft auf ein Dreieck mit drei Rollen. Und die sprachen immer so über Games. Ne? Also ne, heißt ja auch im Englischen Games People Play, die Spiele der Erwachsenen. Also es ging immer darum zu sagen, und das ist was sehr Schönes, finde ich, was sehr Befreiendes in diesen Modellen, es ist nicht Identität. Es geht nicht darum zu sagen, du bist, gleich kommen die Rollen, ne, du bist ein Opfer oder sowas, sondern es geht darum, in dieser Situation hast du dir eine Rolle genommen, hast dieses Kostüm angezogen und hast sie übernommen. Das ist menschlich, das ist okay, das ist total sinnvoll sogar ganz oft. Aber das Befreiende dahinter ist, jedes Kostüm, was du dir angezogen hast, kannst du auch wieder ausziehen. Das heißt, Drama im Englischen heißt ja Schauspiel, ne, viel mehr als im Deutschen. Also es hat dort erstmal wirklich, der Drama Club in der Highschool ist die Schauspiel AG. Also es hat immer erstmal diesen Schauspielcharakter. Es muss gar nicht dramatisch, tragisch oder sonst was sein. Das ist das eine, der eine Teil. Ich spiele Rollen. Kann ich annehmen, kann ich wieder abstreifen. Ich kann andere Rollen annehmen. Und der zweite Teil von Drama ist eben, ich bringe es immer so auf den Punkt, gute Menschen tun guten Menschen schlechte Dinge an, weil sie glauben, sie können nicht anders. Und das kann man jetzt im klassischen Drama nehmen, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mir die großen Dramen der Weltliteratur angucke, ne? Ob das jetzt Macbeth ist oder Herr der Ringe, ist eigentlich egal. Da gibt's immer einen Urbösen, der das Böse macht, aber viel mehr Leute, die böse Dinge tun, weil sie glauben, sie können nicht anders, weil sie sich verteidigen, weil sie an der Klippe stehen, weil es Missverständnisse gibt. Und das ist ganz wichtig eben zu sagen, einmal Drama bedeutet, wir spielen überlebensdienliche Rollen. Da ist etwas, was uns bedroht, wir nehmen uns eine Rolle. Und ne, also das heißt halt auch, ich sitze da und jemand sagt, Heinze macht das Projekt fertig. Und Heinze sitzt da und sagt, Leute, die IT arbeitet mir aber nicht zu. Wir reden ja über sowas. Ne? Mhm. Dann nehme ich mir eben eine Rolle und nehme die Opferrolle und sage, was kann der kleine Heinze, wenn die IT ihm nicht hilft? So, dann habe ich mir die Rolle genommen. Und gleichzeitig tue ich jetzt aber anderen Leuten schlechte Dinge an, weil ich da sitzt jetzt irgendjemand, das ist die Tina in der IT, die ist ein toller Mensch. Eigentlich mögen wir uns, aber ich habe sie gerade vom Bus geschubst, ja, weil ich halt gesagt habe, die Tina blockiert mich, wie soll es denn hier weitergehen? Um diese Dynamiken geht es, also Drama erstens, ich spiele eine Rolle. Im Drama-Dreieck heißen die Rolle Opfer, Schurke und Retter. Der Retter kann auch mal Held heißen und Schurke kann auch mal, manchmal wird es als Täterin übersetzt oder sowas. Ich habe mich entschieden für Opfer, Schurke, Retter. Also ich spiele diese Rollen. Und ich tue anderen Leuten im Zweifelsfalle schlechte Dinge an, weil ich glaube, es geht nicht anders. Also im Drama ist immer diese Alternativlosigkeit.
Und die wird getriggert durch eine Situation, die ich als stressig empfinde, richtig? Also wann trete ich in die Rolle rein?
Genau, also das Buch und die Methode und alles ist aufgezogen, in so einem Phasenmodell hinzugehen und zu sagen, da ist ein Trigger, also etwas entsteht, das mich bedroht. Ne? Stressmodell, jetzt gehen wir schon fast in die Theorie rein, das Lazarus-Stressmodell. Mhm. Ich habe einen Eindruck aus der Umwelt, irgendetwas passiert. Und wie gesagt, das kann die Chefin sein, die reingeht und sagt, Heinz, erklärst du mir mal bitte, warum du die Deadline nicht einhältst? Ne? Sowas ist ein Trigger. Ja. Dann gucke ich mir den Trigger an und bewerte ihn. Ich bewerte ihn erstmal, ist das was Schönes, was da gerade passiert? Nee. Ist es was Uninteressantes? Nee. Ist es etwas potenziell bedrohlich? Jo, ne? könnte Stress bedeuten. Okay. Zweite Bewertung ist, das, was ich habe, ist das ausreichend, damit ich mich wieder hinlegen kann? So, in dem Fall nein. Ne? Also wenn ich jetzt hingehen würde und könnte sagen, du hast mich verwechselt mit jemand anderem, mein Projekt ist on track, dann wäre das sowas, dann würde der Trigger nicht entstehen. Aber wenn mein Projekt wirklich im Verzug ist, naja, habe ich halt ein Problem. Und jetzt bin ich in einer stressigen Situation. Stress bedeutet, das, was ich habe, ist möglicherweise nicht ausreichend, um mein Überleben, das ist eben in Anführungszeichen, mein Überleben zu sichern. Jetzt bin ich in so einer Situation und jetzt muss ich gucken, wie ich überlebe. Und am einfachsten überlebe ich, indem ich meinen Hintern aus der Schusslinie kriege. Ich möchte sehr, sehr schnell aus der bedrohlichen Situation rauskommen. Und das kann ich tun, indem ich mich in archetypische Dramarollen flüchte. Mhm.
Genau, kleide die uns doch mal aus. Also was würde die Opferrolle, was würde die sagen?
Genau. In dem Fall? Also wir haben jetzt also drei Rollen, die haben verschiedenes Arsenal von Dingen, die sie äußert sich meistens in ihren Haltungen eben, um ihr Überleben zu sichern. Die Opferrolle geht übrigens alles zurück, Alfred Adler, ne, frühkindliche Überlebensarchetypen. Die Opferrolle überlebt, indem sie die eigene Ohnmacht betont. Ne, also klassisches Opferrollenstatement, da kann ich doch nichts für, ich war letzte Woche im Urlaub. Mhm. Ne? Hier ist ein Kunde, der hat sich beschwert und der Heinz sagt, ja, Entschuldigung, ich war letzte Woche im Urlaub. Hat nichts mit dem Kunden, der beschwert oder sonst was zu tun, geht nur, ne, es ist selbstdienlich, geht nur darum, meinen Hintern aus der Schusslinie zu kriegen. Das ist, nach Alfred Adler, ist es so dieses Kind, das kennt auch jeder, der schon mal ein Kind gesehen hat, Kind fällt auf die Nase, liegt auf dem Boden und versucht, Augenkontakt mit einem Erwachsenen zu machen. Findet, dass ein Erwachsener hat Augenkontakt, fängt es an zu schreien. Ne? Das ist die Opferrolle. Hallo, hier lieg ich, bitte rette mich. Mhm. Dann haben wir die Schurkenrolle. Die Schurkenrolle ist Überleben durch Dominanz. Wo ich bin, ist vorne. Ne? Solange ich aggressiv bin, solange ich nach vorne gehe und vor allen Dingen die Schuld an andere verteile, solange werde ich überleben. Also selbes Ding, kommt einer rein, sagt, Heinze, hier das Ticket liegt seit 10 Tagen, was ist los? Und dann gehe ich hin, sage, ah ja, liegt bei der Tina, weißt du, wie die ist? Fertig. Also das muss ja gar nicht hyperaggressiv sein oder so. Mhm. Es geht nur darum, dass ich platsch, weg. Oder ich gehe hin und sage, welcher Kunde ist das? Der Müller. Man weiß ja, wie der Müller ist. So, ne, also auch wieder, ich habe mich nicht um das Ticket gekümmert, nicht um den Grund, warum es liegt, sondern ich habe wieder erstmal meinen Hintern aus der Schusslinie gekriegt, indem ich festgestellt habe, der Müller ist wahrscheinlich selbst das Problem. Mhm. Und dann habe ich den Retter, das ist die dritte Rolle, und der Retter geht halt hin und erstens, also der hat eigentlich zwei Sachen in seinem Arsenal, die er tut. Das eine ist, er sorgt für Harmonie, weil er erstmal dahin geht und sagt, Konflikte sind gefährlich. Also der Retter ist derjenige, der hingeht und sagt, das kannst du doch jetzt nicht vor allen sagen. Da musst du mal mit der Tina in 4-Augen-Gespräch gehen. Du kannst doch jetzt nicht im Meeting offen sagen, dass wir die Deadline nicht schaffen. Um Gottes Willen. Was natürlich Gift für eine Organisation ist, weil Organisationen brauchen ja offene Gespräche über solche Themen. Mhm. Also das ist das eine. Und das zweite ist, er macht sich nützlich. Na, also das sind so, also wer gerne in der Retterrolle ist, wenn ich Unternehmensberater, ich habe den Retter als Beruf gewählt, wer gerne in der Retterrolle ist, der hat dann auch immer so einen Fuß im Burnout und, ne, hey Schatz, ich kann heute Abend nicht kommen, ja, ich weiß, dass Ballett ist, aber weißt ja, die Tina hat wieder versucht, ein Angebot zu schreiben, du weißt ja, wie sie ist, ich muss auch. So, also das sind so diese Archetypen, in die ich gehen kann und das ist halt ganz wichtig, es ist keine Identität, wir haben zwar Rollen, die wir gerne haben, die wir präferieren, aber es ist keine Identität und ich kann die Rollen in unter einer Sekunde wechseln. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ne, also Chefin kommt rein, das Ticket liegt seit 10 Tagen, ne, wer ist schuld oder sonst was? Und ich gehe hin und sage, hier, die Tina ist schuld, aber die kann nichts dafür, du weißt doch, die ist komplett überarbeitet. Ich kümmere mich drum, wahrscheinlich wird es wieder an der IT hängen, aber ich kriege das schon hin. Da habe ich jetzt in, weiß ich nicht, 8 Sekunden 7-mal die Rolle gewechselt. Das heißt, das sind so die Rollen, mit denen kann man anfangen. Wichtig ist zu verstehen, ich habe gerade mit Drama auf diesen Stressreiz reagiert und wahrscheinlich wird es keine echte Lösung geben. Der Kunde, das Ticket wird wahrscheinlich nicht adressiert werden und wenn, dann nicht nachhaltig, weil ich halt den Rettermodus gehe und da irgendwie was tue und das nächste Woche passiert es wieder ganz genau. Mhm.
Das heißt, wie wir schon gesehen haben, wenn wir archetypisch reagieren, also reagieren eben auf den Trigger, dann ist es nicht lösungsorientiert, sondern problemorientiert. Mhm. Du unterscheidest da ja auch in deinem Konzept, ja, in dem Empowerment. Da kommen wir gleich noch drauf. Und wir sehen ja, also um das eigentliche Problem wird sich dann gar nicht gekümmert, sondern man versucht, wie du es schon gesagt hast, nur seinen Hintern aus der Schusslinie zu bringen. Das war's, ja. Und ich finde es faszinierend oder auch ein bisschen, beängstigend, dass man das so schnell tun kann, ohne dass man es merkt. Also das ist ja, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein später, gell, dass du uns ein bisschen hilfst, wie kann man denn da starten, dass man dem langsam auf die Schliche kommt. Ja. In welchen, weil das war nämlich wirklich bei mir beim Durchlesen deines Buches so, dass ich ganz oft gedacht habe, stimmt, das mache ich ja auch. Oder, oh wow, die Situation kenne ich und habe mich so oft ertappt gefühlt. Und auch Situationen, die du da aufzeigst in deinem Buch, die du da beschreibst, wo ich gar nicht dran gedacht habe, dass ich da in eine Rolle schlüpfen würde, dann beim Lesen aber gemerkt habe, oh, doch, habe ich schon. Also man muss schon mit einem gewissen Mut dein Buch durchlesen, finde ich. Mut zur Selbstkonfrontation. Aber es ist sehr erhellend, finde ich, also wirklich.
Also ganz wichtig ist, dass man dieses, Drama ist ein blödes Wort so irgendwie, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dass man es halt normalisiert. Mhm. Ich habe einen Typus von Menschen, die schaffen es durch unsere Schulungen zu gehen. Unsere Schulungen gehen teilweise über Monate, weil es halt, ne, ich will ja Verhalten ändern.
Ja.
Und die gehen durch, ohne was zu lernen. Und die machen das, indem sie annehmen, das Drama wären Ausrutscher. Das wäre was Ekliges. Das ist was, das darf mir nicht passieren. Und wenn ich so da rangehe, dann will ich es nicht sehen und nicht anerkennen. Und da versuche ich mir hart dagegen zu gehen und sagen, wir leben in dem, was wir hier Drama nennen. Ne? Weil das ist halt, wenn es jetzt neurologisch macht, das ist halt Stammhirnreflexe. Und die sind unheimlich gut. Die haben uns am Leben gehalten bis heute. Ne? Also ganz, ganz viel. Die helfen uns im Straßenverkehr, die helfen uns in Streitigkeiten, die haben den größten Teil unserer Karriere zu verantworten und so weiter. Die Dinger funktionieren richtig bombegut. Und wir leben in denen. Das Problem ist halt einfach, wenn ich merke, dass ich auf der Stelle trete, dass ich nicht vorwärts komme, dass ich jetzt seit Wochen dieselben Probleme auf dem Schreibtisch habe oder sowas, dann kann ich halt mal intervenieren und kann hingehen, okay, ich muss mal aus diesem Reaktionsschema raus.
Aber eigentlich, das ist mir nämlich auch noch eingefallen jetzt beim Lesen deines Buches, ist es ja ein Drama an sich, dass wir uns dem nicht schon mehr stellen, gerade in Organisationen. Weil wenn wir jetzt nur dieses klitzekleine Beispiel, das du gerade genannt hast, anschauen, wo nichts gelöst wird und alle nur versuchen, sich irgendwie aus der Schusslinie zu halten, löst ja gar nichts und bringt das Unternehmen überhaupt nicht weiter, keinen Schritt. Und wenn wir, und das war ja nur ein kleiner Mensch oder ja, in einem kleinen Rädchen, wenn wir das jetzt unternehmensweit dann sehen, ist es ja ein unfassbarer Wertverlust, den wir da oder Wertschöpfungsverlust, den wir da betrachten, wenn wir alle so reagieren und ständig nur eben reagieren und nicht agieren und nicht positiv, also lösungsorientiert dann handeln, was das die Unternehmen kostet.
Ja, ne? Also wieder mein Beispiel, da kommt einer rein, hier ist ein Kunde mit einem Ticket, das liegt seit einer Woche und dann sind auf einmal 4, 5, 6 Leute in einem Meeting, sehr energetisch aufwendig damit beschäftigt, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, zu reagieren, ihren Hintern aus der Schusslinie zu kriegen. Die sind dann, eine Stunde labern die rum, wie das dazu kommen konnte, ja. Ne, verstecken es als Analyse oder sowas. So, und dann hast du 6 Personenstunden verbrannt, ohne das Problem zu lösen.
Ja, Wahnsinn eigentlich. Also gut, dass es dein Buch jetzt gibt, ja. Also hoffentlich wenden es die Leute auch an. Also ich habe mir fest vorgenommen, da jetzt im Kleinen mal loszuarbeiten, zumindest mit diesem, gehen wir gleich noch auf ein paar deiner Werkzeuge mal einzusetzen. So, über die Rollen haben wir jetzt schon gesprochen, dass es eben unter Stress getriggert wird, weil unser Stammhirn da uns retten will von einer gefährlichen Situation. Dass es nicht zielführend ist, haben wir auch schon gesagt. Wie finde ich denn raus, wo es besonders knirscht? Also wie kann ich denn da jetzt, wo kann ich denn zuerst, oder was wäre so ein Tipp für dich, zuerst hinzugucken? Also bei typischen Konflikten oder, also wie könnte ich so meinen ersten Schritt da vielleicht wagen?
Also das Ganze fängt mit Triggern an. Ne? Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Es gibt ein 5-Phasen-Modell. Ich kriege einen Reiz, dann reagiere ich auf den Reiz. Also erstmal neurologisch und bewusst oder unbewusst. Das kann ich ändern, aber ich reagiere halt drauf. Dann wähle ich eine Ausrichtung, eine problem- oder ergebnisorientierte Ausrichtung. Darauf basierend wähle ich eine soziale Dynamik, also nehme mir eine Rolle oder mehrere und dann mache ich was. So, 5 Phasen. Es fängt am Anfang an, es fängt immer mit dem Trigger an. Das heißt, womit kann ich beginnen? Na, wir nennen das Triggerintelligenz in den Schulungen. Ich arbeite an meiner Triggerintelligenz. Das heißt, ich arbeite daran, vorher, Vorbereitung ist alles, vorher zu verstehen, ich gehe jetzt in ein Meeting rein. Also ein Werkzeug, ich kann jetzt auch immer mal so einstreuen, ein Werkzeug ist es, so eine Art dramafreien Tagesplan zu machen. Also sich morgens mal hinzusetzen, ich mache das morgens bei meinem ersten Kaffee, nehme ich mein Handy in die Hand, gucke in meinen Kalender und gucke mir an, was habe ich heute für Termine, für Meetings, was passiert heute und frage mich kurz, was haben die für ein Triggerpotenzial? Und die Trigger können menschliche Trigger sein, also Dinge, die wir alle gerne haben. Ne? Wir fragen das dann immer ab in den Schulungen, was triggert euch? Und dann kommt immer unterbrochen werden. Ne? Also jeder, ich kenne niemanden, der gesagt hat, oh, ich würde eigentlich ganz gerne unterbrochen. Also das gibt's einfach nicht. ne? Also sowas könnte es sein. Ne? Oder ich habe heute Nachmittag einen Termin mit einem Anwalt. Mit Anwälten beschäftigt man sich jetzt auch meistens nicht, wenn es irgendwie gut läuft. Das heißt, ich weiß schon mal, okay, das hat ein gewisses Triggerpotenzial. Ich habe aber auch ganz persönliche Trigger, ne? Und ich muss meine eigenen Trigger kennen. Und das kann sein, dass das Personen sind, die mich triggern, weil der eine Kollege, der redet immer so um den heißen Brei drumherum und ich bin eher so ein Direkter und es geht mir auf den Keks oder sowas. Ne? Und je mehr ich meine Trigger kenne und dann Triggerintelligenz ausbaue, desto eher kann ich sagen, ah, okay, um 11 wird es wahrscheinlich ein bisschen eklig. Und wenn ich da schon reingehe, in dem Wissen, Achtung, hier könnte mich etwas triggern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Reiz, Reaktion, Ausrichtung, Rolle und Machen unter meinem Radar fliegt, einfach sehr viel geringer. Weil die Wahrscheinlichkeit, ich gehe rein, dann sagt er was, dann merke ich schon, okay, dir schwillt der Hals. Ich hatte heute Morgen ein Kind in der Kita abgegeben, musste eine unangenehme Unterhaltung führen und mir ist der Hals ich habe immer noch Hass gehabt, aber ich habe halt damit gerechnet. Und damit kam er und aber ich habe halt nicht sofort reagiert, sondern ich hatte diesen kleinen Raum zwischen Reiz und Reaktion, bin reingegangen und gesagt, Holger, alles in dir möchte jetzt kurz brüllen, ja? Weil es ist unfair und es ist gemein und du bist getriggert. Aber es würde halt nicht auf dein erwünschtes Ergebnis einzahlen. Du willst hier was erreichen und dann, das hat schon gereicht, ne? Also so drüber nachzudenken, es hat schon gereicht, mich runter zu regulieren und dann etwas zu tun, also mir eine Rolle zu nehmen aus dem Gegendreieck, eben nicht eine Dramarolle, eben nicht zu sagen, ihr seid so unfair, ihr Erzieher, ne? Dann hätten das wäre die Opferrolle gewesen, die hätte mich nicht ans Ziel gebracht. Sondern dann konnte ich eine andere Rolle nehmen. Also Vorbereitung ist die erste Geschichte. Sich nicht überraschen lassen vor den Triggern, weil dann nehmen die einen am Ring und führen dich durch die Manege.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, du hast dir die andere Rolle genommen. Vielleicht gehen wir jetzt ganz kurz mal auf die Empowerment-Rollen, also das Gegenteil von den reaktiven Stammhirnrollen weg, sondern zu denen der Großhirnrinde, ja?
Ja, genau.
Oder wie auch immer. Also
um es kurz historisch sauber zu verorten. Byrne, Anfang der 60er, Spiele der Erwachsenen, Cartman Ende der 60er dann sein Dramadreieck aufgemalt, ist sehr beliebt, kommt auch in ganz vielen Führungskräfteschulungen vor und so weiter, ist aber nach wie vor ein Problemmodell. Ne? Also ist ein Modell, das mir zeigt, wie das Problem entsteht. Jeder guckt drauf, sagt, ist klar. Aber die Frage war halt, also wie kommen wir jetzt raus? Ja? Also wir brauchen mal bitte hier ein Lösungsmodell. Da gab es ein paar, aber vor, das ist gar nicht so lange her, 20 Jahren ungefähr, hat der leider kürzlich verstorbene David Emerald ein Gegenmodell entwickelt. Der hat auch Behavioral Psychologist in den USA gewesen, hat viel Organisationspsychologie gemacht, Führungskräfteentwicklung, hat dann mit dem Drama-Dreieck gearbeitet und hat irgendwann in einer Unterhaltung das Gegenmodell an die Wand gemalt. Das Gegenmodell besteht auch aus drei Rollen und zwar wirklich aus drei Gegenspielerrollen, wenn man so will. Das Drama-Dreieck kann man auch Opfer-Dreieck nennen, weil das Opfer ist immer die erste Rolle, die dort ist. Die Gegenrolle zum Opfer ist die Gestalterin. Also das heißt, ich nehme mir eine Rolle, die habe das Gegenteil von Ohnmacht. Ich gehe hin und sage, ich bin hier die Gestalterin, ich habe die folgenden Ressourcen, ich möchte folgendes Ergebnis haben und jetzt mache ich, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, um da hinzukommen. Ich kündige alle Abhängigkeiten, das Opfer heult immer rum, ich würde ja, wenn die, und als Gestalterin kündige ich diese Abhängigkeiten auf und sage, ja, da kann ich jetzt mal fragen, helft ihr mir, wenn ihr mir nicht helft, finde ich eine andere Lösung, Gestalter. Dann habe ich im Drama die Schurkenrolle, die ist ja oft kritisch, ne? Die legt den Finger in die Wunde für die, ne, nach der Intention fürs eigene Wohl. Die Gegenrolle ist die sogenannte Herausfordererrolle oder Challengerrolle. Weil, wenn da was stinkt, stinkt es halt immer noch, auch wenn ich ein anderes Mindset habe. das heißt, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dieses Empowerment-Dreieck, das ist kein rosarote Brille-Modell oder sowas. Oder ich gehe jetzt hin und tülü. Sondern wenn da was stinkt und wenn was nicht funktioniert, dann stinkt es danach immer noch. Ich gehe nur anders damit um. Das heißt, die Herausfordererrolle geht jetzt nicht hin. Der Schurke sagt ja, du bist schuld, du bist blöd, bei dir liegt die Schuld, weil du das nicht richtig machst. Ne? So. Die Herausfordererrolle geht hin und sagt, ja, du machst das nicht richtig. Du hast ein Angebot hier produziert, das ist halt, das kann so nicht raus. Also musst du es besser machen. Fertig. Ne? Also transportiert ganz viel Lernintention und normalisiert Lernen. Ne? Geht hin und sagt, das ist nicht okay. Aber dann wird es halt besser gemacht. Und nicht, das ist nicht okay und das ist deine Schuld. Herausforderer, also wir haben Gestalterin, wir haben die Herausfordererin. Und dann haben wir die Gegenrolle zur Retterrolle und das ist die sogenannte Coach-Rolle. Das ist jetzt kein zertifizierter Coach, kein systemischer Coach, sondern der sogenannte TED-Coach. Ne? TED ist The Empowerment Dynamic. Also die Kurzversion für dieses Empowerment-Dreieck ist TED. Und dann gibt es eben diesen TED-Coach, der hingeht und versucht, die anderen Rollen über Fragen, ne? Coaches fragen, Coaches erzählen nicht, über Fragen daran zu erinnern, dass es nicht ausweglos ist, dass es nicht alternativlos ist und dass man immer ins Gestalten gehen kann, wenn man sich dafür entscheidet.
Also nochmal quasi die Reminder-Funktion von den Möglichkeiten, die man ja eigentlich hat. Also
genau,
der große Erinnerer sozusagen.
Genau, der Switch ist ein bisschen komplexer. Bei den anderen Rollen ist der ziemlich straightforward. Der Switch Retter zu Coach oder auch um die Ecke ist ein bisschen komplex, weil dann muss ich ganz viel reingehen. Wie sehe ich denn den anderen? Ne? Also um mal kurz reinzudippen. Die Retterrolle sieht jemand anderen ja als rettungsbedürftig an.
Ja.
Und da muss ich dann ein bisschen an mir arbeiten, damit ich aus dieser Retterrolle rausgehe und sage, nein, nein, ich sehe den anderen als durchaus lernfähig an. Ich erkenne aber auch an, dass der andere das entscheiden kann, ob er jetzt lernen will oder nicht. Ne? Und da muss man ein bisschen gucken, dass es nicht, ich sage mal so, coachende Führung kann ja sehr schnell so ein
moralisierend sein, ja.
Moralisieren, es kann auch sehr schnell mit Fallen arbeiten, ne? So, hey Tina, willst du das Angebot wirklich rausschicken? Das ist Coach eine Führung. Und dann sagt die Tina, ja, will ich. Und dann bin ich halt am Arsch. Weil, okay,
ja. Man muss es anders formulieren.
Genau,
ja?
Ne, so.
Genau. Also, ja, klar. Okay, aber da würdet ihr quasi in eurer Schulung, startet ihr dann die Leute auch mit dem notwendigen Know-how aus, wie gehe ich denn in so eine Coaching-Rolle?
Genau,
ja?
Genau. Also ja. Da wird viel Zeit drauf verwendet. Wir haben die Schulungen früher 2 Tages, 3 Tages, das haben wir alles mittlerweile gecancelt. Wir machen 6 Monate, 4 bis 6 Monate lange Journeys, wo es so ganz kleine Nuggets gibt, ne, wo es mal so 20 Minuten Impuls gibt. So wäre der Switch in eine Coach-Rolle zum Beispiel. Mhm. Und dann ganz viel ausprobieren und ganz viel gucken. Ne, da wechselt psychologische Kapital, da kann ich es mal in meinem Alltag verwenden. Dann kann ich zurückkommen und sagen, ey, ich habe es probiert, es hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Dann gucken wir uns das an, warum hat es nicht funktioniert, probier es nochmal. Ja. Und dann kann Kompetenz entstehen. Ne? Ich kann niemandem in 2 Tagen so eine Methode in den Kopf dübeln. Ne?
Nee, und natürlich kann dein Buch das jetzt auch nicht leisten. Du sagst ja schon zu jedem Beispiel, das du dir rausgenommen hast, zu diesen klassischen Kernbeispielen, immer auch, wie ein Coach dann handeln würde, in einem kurzen Absatz. Aber natürlich ist es dann an einem Beispiel und kann das Buch ja auch nicht leisten, dich da durchzucoachen von A bis Z. Genau. Wir haben jetzt schon über den Raum zwischen Reiz und Reaktion gesprochen. Also das ist dieser Moment, wo ich einsteigen muss, wo ich die Macht habe, sozusagen die Veränderung herbeizuführen. Genau. Also wenn ich mich stoppe und dann nicht den Trigger ausagiere, wie helfen denn jetzt da die 16 Werkzeuge? Das sind ja immerhin 16 Stück, das ist ja auch nicht nichts. Und 3 Schlüsselfragen hast du uns auch noch da mitgegeben, um aus dem Drama auszusteigen. Vielleicht können wir da über diese Werkzeuge und Schlüsselfragen nochmal kurz sprechen.
Genau. Also, ich gehe so sogar einfach mal durch die Werkzeuge und die Schlüsselfragen. Ne? Also wie gesagt, wir haben diese 5 Phasen. Es beginnt mit Reiz und Reaktion. Das läuft durch im Grunde genommen. Da kann ich aber wenig gegen tun. Ich kann es mir halt bewusst machen, indem ich mich darauf vorbereite, indem ich sage, okay, du gehst da jetzt hin. Die Erzieherin, die wird dir sagen, das, was du willst, ist gegen die Regeln und wird Nein sagen. Das wird dich ärgern, weil es gemein ist und unnötig. Das wird alles immer noch passieren, aber ich weiß halt, dass es passiert und kann es beobachten. So, also das heißt, das ist das, was in Phase 1 und 2 passiert und dann wähle ich mir eine Ausrichtung. Was habe ich jetzt für Werkzeuge? Und jetzt wird es so es fängt erstmal ein bisschen trivial an und dann lachen die Leute auch immer, wenn ich das in den Trainings erzähle und sage, das Beste, was du tun kannst, ist erstmal treib Sport, mach genug Pausen, trink genug Wasser, krieg genug Schlaf. Also alles, was dir jeder Fitness-Influencer quasi in Hausaufgabenheft schreibt. Es ist aber völlig natürlich. Ne? Also du kommst morgens ins Büro und dann sitzt deine Kollegin dir gegenüber und du sagst Guten Morgen und die sagt, die Kinder haben Magen-Darm, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und die Kaffeemaschine ist kaputt. So, dann hat die dich gerade gewarnt. Die hat gerade gesagt, ich bin ein riesengroßer Triggerknopf und wenn du irgendetwas machst, explodiere ich. Weil sie halt nicht genug geschlafen, nicht genug getrunken, zu müde und so weiter. Also das heißt, wenn ich jetzt in etwas reingehen will, wo ich sage, das hat ein hohes Triggerpotenzial, ne? Also ich habe jetzt hier irgendwie meine Sorgerechtsverhandlung nächste Woche oder so, okay, brutales Beispiel, aber irgendwie sowas, dann sollte ich gucken, dass ich da möglichst eben mit Schlaf und Pausen reingehe. Warum sagen wir das immer so? Es ist ja mittlerweile Usus, dass Leute um 16 Uhr in ein wichtiges Projektmeeting reingehen und haben davor 4 Ein-Stunden-Meetings ohne Pause, vielleicht haben sie mal einmal kurz Pipi-Pause gemacht, durchgezogen. Die kommen da an und die sind Dramagemüse.
Ja.
Klar. Also das ist schlimm. Und das ist das, kann ich, also ne, im Coaching ist immer die Welt ist die Welt, aber du kannst nur dich ändern. Und deswegen sagen wir das. Das Erste, was du machen kannst, wenn du zu viel Drama in deinem Leben hast, ist, sorg dafür, dass du Pausen hast. Und ist es nur, da kommt, ne, deswegen setze ich mich morgens hin und gucke und sage, um 16 Uhr kann es eklig werden, also habe ich im Kalender drinstehen 15:45 vor die Tür gehen. Und dann sage ich um 15:45 mal in einem Meeting, sorry Leute, ich muss jetzt hier weg, mach aus und geh 10 Minuten um den Block, hol mir frische Luft, hol mir ein bisschen Perspektive. Mein Drama, meine Triggerwahrscheinlichkeit sinkt immens. Erstes Werkzeug. Du hilfst rein, ich gehe sie durch. Ja.
Ja.
Das Zweite hatten wir schon, ist Überraschungsgefahr senken, ist halt wirklich einfach drauf vorbereiten. Was könnte da passieren? Wer ist da unterwegs? Das Dritte ist Planung. Die Woche, den Tag durchplanen, sagen, da passiert was hier, da wird das so sein. Hier sind 3 Sachen, die haben viel, ne, also Dramapotenzial heißt ja im Grunde genommen, da könnten Sachen bedrohlich werden für mich. Die haben Stresspotenzial, so könnte ich es auch benennen. Also ich bereite mich einfach darauf vor, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass es dazu kommt. Und wenn es dazu kommt, dass es von mir unerkannt dazu kommt. Dann habe ich Werkzeug 4, sind die Drama-Antennen trainieren. Also einmal einfach klar zu machen, zu bemerken, wann ich in so eine soziale Dynamik gehe oder wann das System, in dem ich bin, ne, das kann ja auch der Meetingraum mit den Leuten sein, in so eine Drama-Dynamik geht. So, und wie kann ich das machen? Da sind im Buch stehen zum Beispiel Schlüsselsätze drin. Ne? Ich habe vorhin so ein paar gesagt. Wenn jemand sagt, der kann ich nichts für, Schlüsselsatz für ein Opfer. Wenn jemand sagt, das können wir doch jetzt nicht offen besprechen, Schlüsselsatz dafür, dass da jemand ein Retter spielt. Es geht nicht darum, die Leute zu entlarven, das funktioniert überhaupt nicht, hinzugehen und zu sagen, Tina, bist du ja voll Opfer. Die wenigsten Menschen mögen das. ich würde mal sagen, in meiner Organisation, ne, also wir machen nichts anderes, wir sind alle zertifizierte Trainer in der Methode, da geht es so in 50% der Fälle nicht schief, wenn jemand zu jemand anderem sagt, du bist mir gerade zu viel in der Opferrolle. Deswegen muss man sagen, also so funktioniert es nicht. Aber einfach zu verstehen, okay, hier wird gerade Drama gespielt, das ist schon eine sehr gute Erkenntnis. Muss ich mal aussprechen, sagen wir, okay, hier wird gerade Drama gespielt. Hier sind gerade Menschen, die sich Rollen nehmen, um zu überleben, aber wahrscheinlich zahlen wir nicht auf das Ergebnis ein, das wir eigentlich erreichen.
Also ich würde dann, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber ich würde dennoch mir ein Vermerk machen, aha, wir sind gerade hier wieder in der Problemorientierung, wir sind nicht lösungsorientiert gerade unterwegs. Ich kann später vielleicht, wenn der jetzt ausgesprochen hat oder wir durch sind mit der Runde, einen Vorstoß machen in Richtung, wie können wir denn jetzt das Problem lösen?
Ich kann auch die Dynamik der Runde ändern, aber halt nicht, indem ich hingehe und sage, du bist schuld, weil du die Runde
spielst. Ja, klar.
Das ist jetzt ein bisschen Meta, aber das wäre halt eine Schurkenperspektive. Hinzugehen und zu sagen, die Tina ist schuld, dass wir gerade Drama spielen, weil sie hier so rumopfert, ist total menschlich. Also wirklich, wir müssen alle durch diese Phase durch. Jeder geht auch in der Schulung durch diese Phase durch. Die Leute kommen dann irgendwann zurück nach ein paar Wochen und sagen, Alter, ich sehe nur noch Opfer. Überall Opfer, so der Sixth Sense-Effekt. Und da muss man damit arbeiten und ne, dann kann das weitergehen. Das funktioniert schon. Ich kann nämlich, und das sind die nächsten Werkzeuge, ich kann die Dynamik des Systems ändern, indem ich das Umschalten erlerne, ne, oder für mich erlerne. Mhm. Und das heißt halt immer, wenn ich in einem System bin, also wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich sehe überall nur Opfer. Ich habe jemanden, der ist immer im Opfer, in der Opferrolle. Sag ich, ja prima. Welche Rolle hast du denn? Wie? Das Dramadreieck ist ein geschlossenes System. Und wenn du mit jemandem interagierst, der von dir diagnostiziert eine Opferrolle ist, dann bist du entweder ein Co-Opfer, ne, gibt Opferkollektive, wir jammern zusammen über die anderen, oder du bist der Schurke dieser Person, oder du bist die Retterin dieser Person. Und da das Dreieck halt immer komplett sein will, könntest du jetzt deine Rolle aufkündigen. Ne, und das wird im Buch ziemlich ausführlich beschrieben, was dann passiert, wenn ich wechsle. Ne? Also wie ich anderen Angebote mache und so weiter. Ne? Und dann gehe ich halt hin und sage, okay, ich bin hier in einem Raum, der Raum hat eine Dynamik und die Dynamik ist gerade im Drama. Ich muss vielleicht gar nicht mal so viel drauf gucken, in welcher Rolle ich jetzt gerade bin, da hält man sich am Anfang sehr viel mit auf. Wichtig ist nur einfach, welche Rolle bräuchte dieser Raum denn gerade? Ja. Würde diesem Raum, dieser Dynamik, diesem System, das kann auch eine E-Mail-Kette sein, gerade helfen, wenn ich in die Gestalterrolle gehe und sage, okay Leute, ich bin an diesem Ergebnis interessiert, ich habe die folgenden Ressourcen und ich bin abhängig davon, das heißt, da arbeite ich jetzt drumherum, dann nehme ich mir die Rolle. Würde der Raum oder die Dynamik davon profitieren, dass ich hingehe und mal den Finger in die Wunde lege im Sinne von, okay, da ist ein Ticket mit einem Kunden und wir haben das seit 10 Tagen nicht gekriegt. Offensichtlich wissen wir nicht, was wir damit tun müssen. Ich spreche es mal an. Was müssen wir denn bitte lernen? Was muss sich hier denn ändern, damit wir in der Lage sind, das Ticket zu lösen? Mich interessiert nicht mehr, wer hat Schuld, wo hat es gelegen? Da kommt viel Drama als Analyse getan. Sondern ich gehe also, was müssen wir jetzt machen, damit es vorwärts geht? Oder ich gehe in die Coach-Rolle, aber die ist nicht so mächtig. Ne? Deswegen, die ist eher selten, dass ich halt hingehe und ein bisschen Fragen stelle. Da muss ich aber auch akzeptieren, wenn jemand auf der anderen Seite sich dafür entscheidet, weiter Drama zu spielen. Die anderen beiden Rollen sind ein bisschen verpflichtender. Also, das ist das Werkzeug 5, ist Umschalten. Es ist dieses Rollen umschalten und zwar seine eigene Rolle. Nicht hingehen, das ist auch so ein Zwischending, da muss man immer durch, wenn man die Methode erlernt. Ach, ich würde mir wünschen, die anderen würden mal weniger, wenn der Chef mal weniger Schurke wäre. Der Chef ist Schurke, weil du ihn zum Schurken gemacht hast. Also das sind so die Feinheiten. Wir haben dann sowas, es gibt ein Kinski-Modul zum Beispiel, da gucken wir uns diese berühmten Kinski-Ausraster an und sagen, jetzt überleg dir mal, der würde dir was beibringen wollen. Ne? Und da geht es darum, um diese Souveränität, wenn ich mir hingehe und guck mir das ganz Geblöke und Gebrülle an und sag, ah, okay, das Essen schmeckt dir nicht. Dann machen wir das Essen doch besser. Also das ist das, wo man hin will. Mhm. So, dann haben wir die Werkzeuge dann ab 6, man muss es ja irgendwie clustern und irgendwie gliedern, das waren gerade alles Werkzeuge in der Vorbereitung. Das ist jetzt wieder Phase 1, 2, Reizreaktion, wenn ich halt drin bin. Das erste ist, dass ich die Selbstwahrnehmung einfach trainiere, hinzugehen und mir mal auf mich selbst zu achten, bin ich gerade getriggert oder nicht. Ich habe von einem Absolventen von unserem Training, der beste Hack, ich glaube, der hat es auch ins Buch geschafft, der geht hin und sagt, wenn ich weiß, das wird ein Meeting mit Dramapotenzial, dann stelle ich mir einen Wecker auf dem Handy auf 10 Minuten.
Der hat es übrigens geschafft.
Hat es geschafft, okay, sehr gut. Stelle ich mir auf 10 Minuten den Wecker und dann nach 10 Minuten klingelt das Handy. Alle im Raum denken, mein Handy klingelt und ich drücke jemanden weg. In Wirklichkeit drücke ich den Wecker weg. Der klingelt 10 Minuten später wieder und der Wecker erinnert mich dran, überprüf dich mal. Bist du gestresst? Hast du schwitzige Hände? Brüllst du? Hast du Blut unter den Fingernägeln? Ist irgendwas passiert? Einfach um zu checken, bin ich denn schon im Drama? Ne? Weil wenn ich das dann merke, ne, das ist auch so ein Selbstwahrnehmungshack, wenn ich es merke, dann kann ich sagen, oh shit, okay, ich bin offensichtlich gerade getriggert, ich bin im Drama, ich bin im Autopiloten und jetzt kann ich wieder so einen Keil zwischen Reiz und Reaktion sagen, stopp mal kurz, will ich das eigentlich? Ne? Also es gibt diese Film, wie hieß der, Memento, ne? wo der Typ rennt und sagt, ah, okay, was ist hier los? Ich verfolge jemanden, ich habe eine Waffe in der Hand. also diese Erkenntnis, die hilft schon mal dann eben reingehen zu können. Und dann haben wir, Werkzeug 7 ist abbrechen oder unterbrechen, ne? Weil wir reden ja hier von neurologischen Stressreaktionen. Und da muss man so ein bisschen gucken, abhängig davon, wie schlimm der Trigger ist, abhängig davon, wie es mir gerade geht, habe ich ein paar Sekunden bis 1,5 oder 2 Minuten Zeit zu intervenieren, wenn ich getriggert bin und mich wieder runterzubringen. Und um es kurz zu machen, ne, wir haben hier präfrontaler Kortex, Großhirn, glaube ich, kann man sagen, also ne, das, was so unter der Stirn wohnt, und ich habe mein Stammhirn. Stammhirn ist mit Überleben beschäftigt und der Teil vorne in der Birne ist mit komplexen Fragestellungen beschäftigt. Bin ich getriggert, wird der Teil vorne ausgeschaltet, ich kann nicht mehr sowohl als auch, ich kann nicht mehr differenziert, ich kann nur noch auf die 12 oder wegrennen. Also die klassische Todstellen.
Fight or flight, ja. Genau.
Merke ich jetzt, dass ich gerade unterwegs bin dahin, dann kann ich mich oder jemand anderen überbrücken, kann das Hirn überbrücken, indem ich eine Frage stelle, die nur mit dem Großhirn, also mit dem präfrontalen Kortex zu beantworten ist. Ne? Da gibt es ein paar witzige Fragen, da gibt die Arno-Heinze-Leberwurst-Frage, die hat mir mein Sohn beigebracht. als der klein war und rumgerannt ist und immer Angst hatte, habe ich ihn hochgenommen und gesagt, ey Arno, was willst du heute Abend aufs Brot? Leberwurst. Und ne, dann hast du ihn rausgefluppt aus dieser limbischen Reaktion, weil er konnte die Frage nur beantworten mit Erinnerung, Brot, was heute Abend, was macht man aufs Brot, was kenne ich denn? Und das ist so kompliziert von der Frage her, dann kann er nicht mehr Dramagemüse machen. Wenn ich ihn früh genug erwische. Jetzt, ich habe es probiert, es ist mir immer ein bisschen komisch, wenn du die Kollegen im Meeting fragst, was sie abends aufs Brot wollen. Deswegen musst du denen so ein bisschen gefälligere Fragen stellen, aber da geht man eben einfach hin und was ich eben gemacht habe, das war schon so eine Interventionsfrage, zu sagen, okay, wir haben jetzt 20 Minuten drüber geredet, wer schuld dran ist, dass das Ticket gelegen hat, wie müsste es denn anders laufen? Wenn wir jetzt uns das Ticketsystem anders bauen könnten, wie wir wollten, wie müsste das Ticketsystem sein, damit sowas nie wieder passiert? Das ist auch so eine, also die ist ausreichend komplex, die Frage, ja, dass sie überbrücken kann. So, also das wäre dann eben dieses neurologische Überbrücken. Und der ganz platte Tipp, der auch im Buch drin steht, sind die fünf roten Dinge. Ne, also einfach, wenn ich merke, mir steigen hier die Haare im Nacken zu Berge, dann gehe ich hin und sage, okay, Holger, 5 rote Dinge suchen. Die Kamera, die Gitarre, die Dose, die Mütze, okay. Und das hat jetzt wieder mein präfrontaler Kortex gemacht und ich habe nicht mehr ganz so viel Prass. Ich habe dann immer mal Kunden, wenn wir die durchgeschult haben, wo dann ne, geht dann heiß her in irgendeinem Management-Meeting und auf einmal ist Ruhe. Und der Einzige, der CEO, war der Einzige, der nicht geschult ist, was ist denn los? Warum sagt denn keiner mehr was? Kommt aus dem Off irgendwo. Wir suchen alle gerade 5 rote Dinge, Chef. Und dann mussten alle lachen und dann war es wieder aufgelöst. Also das ist so neurologisches Überbrücken oder ne, so neurologische Hacks. Werkzeug 9 ist die Dramarollen erkennen. Das habe ich eben schon mal angerissen. Ne? Also die Fähigkeit einfach zu sehen und zu hören. Da gibt es dann immer im Buch so Schablonen mit den ganzen Aussagen oder so Standardaussagen. Einfach zu sagen, ah, okay, wenn so ein Satz fällt, dann das riecht nach Drama. Einfach um zu bemerken, da wird im Moment Drama gespielt. Phase 5 ist dann diese Aktionsgeschichte und da, du hast vorhin schon mal gesagt, das ist auch der einzige Punkt, wo ich sprachlich ganz, ganz, ganz fein die Haare spalte. Es gibt die Problem- und die Ergebnisorientierung. Wohlgemerkt nicht die Lösungsorientierung. Eine Lösungsorientierung ist immer eine Lösung. Was ist eine Lösung? Lösung ist die Antwort auf ein Problem. Also selbst wenn ich der größte Lösungsgenerator der Welt bin, was viele Führungskräfte im Übrigen sind, weil wir darauf trainiert wurden, bin ich immer nur jemand, der auf Probleme reagiert. Na, wenn mein Produkt eine Lösung ist, habe ich keinen Markt, solange es keine Probleme gibt. Während wenn ich Ergebnisse produzieren will, auf Ergebnisse kann ich hinarbeiten, ohne ein Problem zu haben. Mhm. Das heißt, das ist ein großer Teil der Methode, ist, sich einfach darauf zu trainieren, immer wieder, wenn diese ganzen Drama-Angebote, diese Reaktionsangebote, diese Stressangebote kommen, immer sagen, stopp, das Ergebnis, was ich haben will, ist Folgendes. Ja? Mhm. Die Kita-Tante, die hat mich heute Morgen ohnmächtig, habe mich ohnmächtig gefühlt. Es war auch ein bisschen frech, es war auch von oben herab. Es gab ganz, ganz viele Angebote und ich habe die ganze Zeit nur gesagt, ich will das Kind um 12:45 abholen, obwohl das nicht erlaubt ist. Ich will das. Das war mein erwünschtes Ergebnis, was ich haben wollte. Und indem ich mich halt auf dieses Ergebnis fokussiert habe und auch die Unterhaltung übrigens darauf fokussiert habe, das ist nicht erlaubt. Ja, habe ich verstanden, aber ich müsste das Kind halt um 12:45 abholen. Wie können wir das denn machen? Ja, das geht nicht, wenn das hier jeder machen will. Ja, das will aber nicht jeder machen, das will ja nur ich machen. Was kann ich denn tun, damit ich das Kind um 12:45? Also, man kommt dann auch in sowas Mantrisches tatsächlich rein. Ja. Aber kann sich selbst oder halt wieder ein Kommunikationssystem immer wieder am Ergebnis ausrichten, zu sagen, ja, aber die IT hat ja, okay, aber was müssen wir denn machen, um dieses Ticket jetzt endlich weiterzubringen? Ja, das war doch die, ja, aber was müssen wir denn jetzt tun? Also ich kann immer wieder aufs Ergebnis. Ja. Mhm. Damit das dann funktioniert, haben wir ein Werkzeug, das nennt sich Spannung halten. Die Idee dahinter ist zu sagen, wir haben, wenn wir ergebnisorientiert arbeiten und wenn wir das Drama nicht annehmen, einen unangenehmen Zustand. Das ist ein sehr, also sehr, ja, ich würde gerade sagen, unmenschlich, aber sagen wir mal ein menschlich menschenfremder Zustand. Ja. Du kommst rein, du bist die Chefin, sagst, Heinze, das Ticket liegt seit Ewigkeiten, ne? Ich will den Ball los. Also ich gehe in die Opferrolle, kann ich nichts für und so weiter, haben wir alles gehabt. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, das ist ja blöd, lass uns das mal angucken. Ja, was machen wir denn? Ganz oft muss ich sagen, weiß ich nicht. Weil, wenn ich es wüsste, hätte ich es ja gemacht. Ne? So. Mhm. Und jetzt hinzugehen und quasi diesen Zustand zu halten, zu sagen, da ist ein Ticket, ich bin daran interessiert, es aufzulösen. Aber offensichtlich weiß ich, weiß mein Team, wir wissen gerade nicht, wie es geht. Puh. Okay. Jetzt müssen wir forschen, jetzt müssen wir Sachen rausfinden. Kann da noch mal einer nachgucken gehen? Ja, das ist doch nicht die Lösung. Na, also ich kriege nicht so ein Schritt Lösungen, sondern ich muss jetzt den Raum halten und ich muss dieses unangenehme Ding, ich glaube, ich habe zwei Grafiken im Buch, wo meine Gestalterin mich gefragt hat, ob ich bescheuert bin, und eine davon ist diese Grafik, da hängt ein Amboss, glaube ich, ne? Und der Mensch steht unter dem Amboss und hält die Spannung und außerhalb von dem Amboss stehen die drei Dramarollen und locken und sagen, hier, komm doch in die Opferrolle. Komm in die Opferrolle, kannst du sagen, du kannst nichts dafür. Können wir ja immer, wir arbeiten ja alle in mega verstrickten Organisationen. Wir haben immer irgendeine Abhängigkeit. Wir haben immer irgendjemanden, von dem wir abhängig sind. Und das ist dieses Spannungshalten-Ding. Ich muss es trainieren und immer besser darin werden, einzeln oder als Team unter diesem Amboss zu arbeiten. Weil nur so kann ich gestalten. Ne? Alles andere ist halt ein Stop-Reaktion. Ne? Ich nenne das immer Management beim Volleyball. Da kommt ein Ball geflogen und möglichst schnell weg die heiße Kartoffel. Das ist halt nicht Spannung halten. Ich muss die Spannung halten. So, wir haben es bald. Werkzeug 12 sind die Baby Steps. Das ist klassisch, das kennt jeder, ne? Agile Projekte und so weiter. Dieses hinzugehen und zu sagen, ich mache kleine Schritte, die ich beherrschen kann, ohne Abhängigkeit, die vorwärts gehen, mit denen ich was lerne. Ist aber ein ganz wichtiges Konzept. Ich will es überhaupt nicht trivialisieren, weil wir haben dann ganz oft auch in den Trainings, dass wir sagen, okay, alles durchgeknödelt, jetzt geh ins Gestalten. Okay, was ist dein Gestaltungstipp? Die Personalabteilung müsste mal bessere Stellenanzeigen schreiben. Das ist kein Baby-Step, das ist ein frommer Wunsch, dass irgendjemand anderes irgendwas richtig macht. Das ist auch total menschlich, sich das zu wünschen. Aber jetzt musst du das in einen Baby-Step überführen. Baby-Step ist, was kann ich machen? Ich kann mich jetzt hinsetzen und mal sagen, hey Personalabteilung, ist euch eigentlich klar, dass das und das und das in euren Ausschreibungen fehlt? Das kann ich machen und dann kann ich gucken, was passiert. Dann sind die beleidigt oder sie sind nicht oder sie sagen Hurra oder whatever. Aber also diese Denke, das ist halt dieses gestaltende Arbeiten, nicht zu sagen, ja, wenn die mal würden, sondern hinzugehen und sagen, okay, was kann ich denn machen? Und das ist ganz oft einfach jemanden anpieksen, jemanden anfragen, irgendwas rausfinden, arbeiten mit Baby Steps. Mhm. So, und dann, ne, jetzt habe ich im besten Falle eine Alternative zum Drama aufgemacht und bin ins Gestalten gegangen, habe die Spannung gehalten und habe BSS gearbeitet. Und dann haben wir noch die Werkzeuge für nach dem Drama. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten Dramen bemerken wir, nachdem sie passiert sind. Weil sie sind so gut darin, unter dem Radar zu fliegen. Selbst, also, das soll null Augen klären, aber selbst bei mir, ne, also ich mache seit Jahren nichts anderes, als mit dieser Methode zu arbeiten. Ich fange vielleicht 10% der Dramen, während sie passieren oder so. Denn die meisten kurz danach, Tage später, ich habe das ganz oft, wenn ich im Auto sitze heute Morgen, ne, offensichtlich die Kinder zur Schule gefahren, zurückgefahren, Kita gefahren, zurückgefahren, sitze im Auto und mir fällt ein, wo ich wieder geopfert habe wie ein Weltmeister vor 3 Tagen. Ne, so. Also, das heißt, sowas passiert immer. Das heißt, ich kann halt danach, was kann ich jetzt nach dem Drama machen? Also erstens kann ich mal draus lernen und sagen, ah, okay, da war etwas, was mich getriggert hat und zwar so stark, dass ich 3 Tage später erst gemerkt habe, was da im Untergrund passiert ist. Das sollte ich mir mal in mein Triggerheftchen schreiben, damit ich es beim nächsten Mal in der Planung mitbekomme. Das zweite ist, während ich in einem, also, ist jetzt komisch, also ich bin in einer Situation und ich merke, ne, ich catche mich irgendwie, ich bin schon im Drama, ich bin schon voll in der Opferrolle drin, ich bin am Austeilen, ich bin in der Schurkenrolle, dann ist ganz oft das Einzige, was man machen kann, rausgehen. Also wirklich hingehen. Das ist was, das haben wir in meiner Organisation zum Beispiel normalisiert, zu sagen, ey, sorry, ich bin komplett getriggert, es ist auch zu spät, ich komme nicht mehr raus. 3/4 Stunde Pause. Also ne, wir brauchen so 40 bis 60 Minuten, um aus so einer limbischen Reaktion wieder rauszukommen. Und es ist einfach neurologisch unmöglich, wenn ich voll getriggert bin, in der Stressreaktion, dann zu sagen, ah, oh, jetzt muss ich professionell werden und dann auf einmal bin ich das magisch. Weil es ist einfach, ich bin einfach neurologisch, die ganze Glukose, die ganze Suppe in der Birne, die ganze Energie ist dort, ne? Meine Verdauung ist eingestellt, meine Extremitäten werden nicht mehr durchblutet. Das muss ich alles erstmal rückwärts, also biologisch muss das erstmal alles zurücklaufen und da geht einfach nur oben rechts roten Knopf drücken.
Da reicht auch nicht, dass man dann eben, weil du hast ja auch Atemübungen als einen Tipp mit dabei, ja. Dass man das dann, dass man quasi die Boxatmung macht während des Meetings, das reicht dann nicht.
Wenn ich, also in dieser Frühphase, ne, also wenn der Trigger beginnt, da kann ich Boxatmung machen, das ist eine gute Idee. Wenn ich merke, das kommt, dann ne, Boxatmung, irgendwie sowas. Aber wenn ich halt voll drin bin, wenn ich schon seit 20 Minuten austeile und habe hier irgendwie die eine Kollegin verbal im Schwitzkasten, dann ist es zu spät. Da kann ich nicht rausfluppen. Ne? So, also da muss der Körper sich wirklich beruhigen. Da müssen, ne, das ist so, man weiß ich nicht, du kennst das bestimmt noch aus der Jugend, wenn wir uns geprügelt haben auch in der Dorfdisco, ne?
wenn dann, hab ich irgendwie nie,
aber nee, komisch.
Ich habe beobachtet.
Aber wenn dann so das Adrenalin runtergeht, ne, so das, ja. Das dauert einfach eine Zeit.
Ja, aber nach dem Streit, nach dem herben Streit.
Richtig, ne? Also das, du kannst nicht einfach flump, sondern du musst raus, ich brauche jetzt Ruhe. Das sagt man ja auch, ne, also der Klassiker in der Kindererziehung, wenn dich die Kinder so getriezt haben, dass du am Rumbrüllen bist, dann ist am besten Tap out, dann muss der andere Elternteil übernehmen, weil du kannst nicht raus. Ne? Also nicht so, ne? Das dauert eine halbe Stunde, 3/4 Stunde. Mhm. Genau, so. Und im Zweifelsfall sage ich meinen Leuten, und wenn es gar nicht geht und ihr merkt das, dann drückt ihr oben rechts auf den roten Knopf in Teams, kommt nach einer Stunde zurück und sagt, ganz schlimmen Internetausfall gerade gehabt, ist doch egal. Also es ist immer noch besser, als wenn da Geschirr geflogen ist. So, und dann haben wir noch die letzten beiden, reflektieren und lernen. Der vorletzte, also dann einfach hingehen und zu sagen, okay, ich muss mal reflektieren, was hat mich getriggert, was habe ich dann gemacht, in welche Rolle bin ich gegangen, da kann ich drüber lernen, welche Rollen mir liegen, kann besser darauf achten, wie ich es bemerken kann. Und der letzte ist korrigieren. Ganz, ganz oft, also ne, nochmal, 10%, 20% schafft man irgendwie, das ist nicht empirisch, ne, aber aus dem Bauch heraus, schafft man während es passiert und wenn sie passiert sind, die anderen hinten raus, kann ich immer noch hingehen und sagen, ey Tina, sorry, was wir da am Dienstag gemacht haben, das war Mist. Können wir da bitte nochmal drüber reden? Also es einfach nochmal aufrollen. Ist ganz oft so, weil es kommt ja so oder so zurück. Ne? Also Drama produziert ja seltenst, also außer ich bringe jemanden um oder so, aber es produziert ja seltenst nachhaltige Resultate. Das heißt, das Ding kommt ja eh wieder. Das Problem kommt ja eh meistens wieder. Ich habe mich ja nur aus der Schusslinie genommen. Deswegen kann ich auch hingehen und sagen, ey, das ist ja eh nicht geklärt, können wir bitte da nochmal aufsetzen. Das waren die 16, nur um es komplett zu machen, ich mache es ganz schnell, das waren die 16 Werkzeuge und es gibt 3 Interventionsfragen, deswegen die Methode heißt ja im Ursprung auch 3 Vital Questions, 3 vitale Fragen, die fassen das nochmal zusammen. Die erste Frage ist, wo liegt mein Fokus? Gucke ich aufs Problem oder aufs Ergebnis? Kann ich auch drin mitarbeiten in einem Meeting? Leute, wir gucken gerade die ganze Zeit aufs Problem, ich würde mal gerne aufs Ergebnis gucken. Ja. Was wollen wir denn erreichen? Zweite Frage, wie trete ich in Beziehung? Das ist im Grunde genommen, welche Rolle spiele ich gerade, ne? Welche Dynamik habe ich mir genommen? Und die dritte, kommt auch ganz trivial daher, ne? Welche Maßnahme ergreife ich, was mache ich jetzt damit? Ist aber Multiple Choice, ist also, bin ich am Reagieren? Reagiere ich nur auf die Dinge da draußen? Oder bin ich irgendwie proaktiv? Halte ich Spannung? Mache ich Baby-Steps? Bin ich am Gestalten? Wo liegt mein Fokus? Wie drehe ich eine Beziehung? Was mache ich jetzt damit? Das sind die drei großen Fragen.
Das kann man sich dann gut merken in einem Meeting, wenn man damit anfängt zu arbeiten, dass man sich darauf erstmal konzentriert und dann eben versucht, feiner zu werden. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt rausmachen aus den Einzelmaßnahmen und Werkzeugen, wie kann ich denn jetzt als Organisation eine Kultur der Dramafreiheit etablieren? Weil bisher sind wir ja nur immer auf Einzelpersonen. Also was kann ich als einzelne Person machen? Aber wenn ich jetzt als Organisation drauf gucke, wie kann ich da, ja, was kann ich da tun?
Genau, jetzt muss ich erstmal mich selbst entlarven und sagen, naja, das Buch heißt zwar Dramafreie Arbeitswelt, aber ob das wirklich das Ziel ist oder ob das wirklich möglich ist, was möglich ist, ist bewusster Umgang mit dem Drama, ne? Und reinzugehen und sagen, okay, hier ist Drama, das ist nicht so schlimm, aber hier ist der Weg raus und wir können es jetzt anders angehen. Und jetzt sind wir natürlich an einem ganz, ganz wilden Begriff, nämlich der Kultur. Wie kann man Kultur anfassen? Also jetzt bin ich kein Systemiker, aber Systemiker nach Luhmann würden dir sagen, kannst du nicht, ne? Lass die Finger von der Kultur, das geht nicht, Kultur entsteht einfach so. Mir ist das immer so ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Insbesondere, weil ich ja Sachen, ich will ja Projekte schaffen, ich will ja Veränderungen in Organisationen ermöglichen, die an der Kultur scheitern. Und das wäre ja blöd, wenn das ein reines Glücksspiel wäre, ob jetzt diese Kultur gerade mir hilft oder halt nicht. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was ist denn die Kultur eines Unternehmens? Und bin dann immer zum Punkt gekommen zu sagen, naja, die Kultur eines Unternehmens ist, kannst du so als Satz sagen, das hier ist, willkommen in diesem Unternehmen, das hier ist ein Ort, in dem immer Punkt, Punkt, Punkt. Oder in dem oft Punkt, Punkt, Punkt. Ne? So, also das sind ja Kulturaspekte. Ne? Also herzlich willkommen bei der O'Donovan. Wir sind nie pünktlich zu Meetings. Also ne, so stimmt nicht, aber das wäre ja so ein Kulturstatement zum Beispiel. Oder wir sind kundenzentriert. Ne? Also wir gucken, jetzt wenn es nicht nur Gewäsch wäre, sondern ernsthaft. Ne? Also wir sind wir entwickeln alle unsere Sachen vom Kunden her. Ne? Immer vom Kundenbedarf oder sowas. Woher kommt jetzt solche Kultur? Ich würde sagen, die Kultur sind beobachtbare Entscheidungsmuster. Also da sind viele Menschen, ein signifikanter Anteil der beteiligten Menschen, entscheiden sich dafür, zu spät zu Meetings zu kommen. Oder ich habe gerade so einen Kunden, da ist es völlig normal, dass das Ende von Meetingzeiten nicht eingehalten wird. Und das passiert ja nicht einfach so, sondern da sind ja Menschen, die sich dazu entscheiden, auf die Uhr zu gucken. Der große Zeiger ist oben, aber sie hören nicht auf zu reden. Sie entscheiden sich ja, das zu tun. So. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Kultur habe, die besonders dramafreundlich ist, dann heißt das, das ist eine Kultur, in der sich Menschen, bewusst oder unbewusst, sehr oft dazu entscheiden, Drama zu spielen. Wenn ich jetzt eine Kultur haben möchte, die Drama unfreundlicher ist oder die Drama bewusster ist, dann muss ich dafür sorgen, dass eine signifikante Anzahl der Menschen sich dafür entscheiden, mit dem Drama bewusst umzugehen. Und damit sie das können, brauchen sie die Fähigkeiten. Das heißt, die Antwort auf die Frage ist, ich muss die Menschen trainieren, ich muss den Menschen ermöglichen, eine Kompetenz zu entwickeln, also eine Dramakompetenz zu entwickeln. In unserer Erfahrung ist das so, wenn du jetzt ein Team hast oder so einen Bereich hast und du kriegst 60% der Menschen an einen Punkt, dass sie verstehen, es gibt diese 5 Phasen, dass sie verstehen, wie Stress funktioniert, dass sie verstehen, okay, diese Sachen triggern mich, die schicken mich in eine Stressreaktion, dann spiele ich Dramarollen. Und denen du dann, weiß ich nicht, eine Handvoll Werkzeuge geben kannst. Ne? Wir wählen uns alle unsere beliebtesten Werkzeuge aus. Es gibt Sachen in dem Buch, die mache ich selbst nicht, weil sie mir nicht liegen. Es gibt Sachen, die mache ich immer. Ne? So. Also ich wähle mir dann eine Handvoll beliebter Werkzeuge aus, um zu intervenieren, um zu bemerken, dass ich eine Stressreaktion habe und um ins Gestalten zu kommen und Spannung zu halten. Wenn du das mit 60% von mehr Menschen machst, dann kippt die Kultur, weil es ist immer irgendeiner im Raum, der merkt, was passiert. Ne? Also wir haben mal so einen Bereichsleiter gehabt und der sagte, das ist total abgefahren. Wir haben hier halt früher, ne, super, also das war irgendwie toxisch, teilweise auch nicht, teilweise war es sehr harmonisch, aber es ging nicht vorwärts und keine Emotionen. Und er sagt, mittlerweile, wir schaffen es nicht mehr in Meetings länger als 10 Minuten Drama zu spielen, weil nach spätestens 10 Minuten irgendeiner im Raum sagt, Leute, wollen wir wirklich weiterhin hier auf ein Problem rumreiten oder wollen wir uns mal angucken, was für ein Ergebnis uns interessiert und was wir machen können? So, und das wäre jetzt meine kleine bescheidene Antwort auf, wie kannst du diesen Teil einer Unternehmenskultur ändern? Naja, am Ende des Tages ist es fast schon dieser alte triviale Ansatz, wie kannst du eine Kultur ändern? Naja, durch Aufklärung. Ne? Also indem du Menschen befähigst, das zu verstehen. Ne? Wie weiß ich nicht, wie kannst du die Überfettung der Gesellschaft bekämpfen? Naja, indem du einen signifikanten Anteil der Menschen Wissen und Fähigkeit über Ernährung und Fitness gibst.
Mhm. Wie ist es denn jetzt gedacht bei deiner Ausbildung, wenn jetzt die Unternehmen sagen, okay, wie kann man denn jetzt sich das Wissen, also man kann dein Buch lesen, klar. Mhm. Das ist vielleicht der erste Schritt, um einfach auch nochmal gutes Gefühl dafür zu bekommen, sehe ich mich da, will ich das wirklich und so weiter, nochmal so als Interessenscheck. Aber wenn ich sage, ja, unbedingt sehe ich ein Riesenpotenzial bei uns, wie kommt man denn jetzt zu einer Fortbildung bei euch? Oder gibt es verschiedene Angebote, wenn man sagt, bei einem großen Unternehmen, da will ich vielleicht jetzt nicht jeden einzelnen Mitarbeiter da reinschicken. Gibt es auch ein Firmenangebot oder in welchen Formaten bietet ihr da Hilfe an?
Also das Herzstück am Ende ist eine Lernjourney. Die fängt an mit einem E-Kurs, das sind so 6 Stunden, 8 Stunden, interaktiv. Da lernt man die Methode. Da wendet man sie auch an. Da hast du ein Arbeitsbuch, da nimmst du dir mal Drama-Beispiele aus deinem Alltag und so weiter und fängst an, die Rollen zu finden, guckst, übst mal, nur einfach für dich, Rollenswitches und so ein Kram. Damit, wenn die Journey wirklich losgeht, die Leute alle grundsätzlich eine Grundausbildung haben. Mhm. Dann gibt's einen Kickoff, dann gehen wir einmal interaktiv durch die ganze Methode durch, 4 Stunden. Und dann machen wir 12 Wochen lang, einmal die Woche oder alle 2 Wochen, je nachdem, wie das gewünscht ist, einen einstündigen Termin. Da wird ein ganz kleiner Impuls gesetzt und die Impulse werden auch zugeschnitten auf die Teilnehmer. Ne? Also wenn wir Führungskräfte haben, dann könnte ein Impuls sein, ein dramafrei ein kritisches Feedbackgespräch über Leistung zu führen. Wenn wir eher Menschen haben, die aus der lateralen Führung sind, dann machen wir einen Impuls zum Thema, wie kriege ich denn eigentlich etwas von jemandem, über den ich keine formelle Autorität habe. So war. Kleiner Impuls, 1/4 Stunde, 20 Minuten, dann gibt es Gruppenarbeiten und dann gibt es ein Transferangebot. Macht das mal in eurem Alltag und reflektiert darüber in eurer Gruppe, weil dann kommen die Lerngruppen nochmal zusammen. Und das geht dann, wie gesagt, 12 Wochen, 24 Wochen, je nachdem, wie das gewünscht ist und oder auch wie das in den Alltag passt, auf der anderen Seite. Und das immer mit 16 Leuten, 4 Gruppen, a 4 Leute. Die arbeiten miteinander, hat nebenbei bemerkt, einen riesen teambildenden Effekt und einen riesen Brückenbaueffekt. Am besten ist es, wenn man es durchmischt, ne? Manager mit Nicht-Managern, Leute aus verfeindeten Bereichen zusammenstopft. Wenn du durch so eine Journey gehst für ein halbes Jahr lang, du kannst danach nicht mehr Silo-Kriege führen. Es geht einfach nicht mehr. Ja?
Ja, vor allem weiß ich, dass der andere das auch, genau. Dass er genau weiß. Ja.
Und du hast auch diese Geheimsprache quasi mit so Sprachabkürzungen, wenn du dich irgendwo triffst. Und da gibt es danach nochmal ein Wrap-up, gibt auch wieder 4 Stunden, werden alle offenen Fragen geklärt, wird geguckt, wie kann man das jetzt über in die Realität, also in den Alltag weiterführen, im Alltag weiterlaufen lassen und so weiter. Dafür haben wir verschiedene Anfütterungsangebote, weil es ist natürlich etwas, das ist schwierig, Leute dahin zu schicken. Ne? Ich muss immer dran denken, vor 20 Jahren hat mich mein Chef mal unabgesprochen in eine Knigge- und Benimmschulung geschickt. Der meinte das gut, ich war tödlichst beleidigt. Ungefähr so ist das, wenn du jemanden unabgesprochen in so eine Opfer-Dramaschulung schickst. Dann kommen die Leute bei uns an und sagen, mein Chef denkt, ich bin ein Jammerlappen. Das ist blöd, deswegen machen wir ganz viel so Infogeschichten, ne, dass die Leute das sehen und sagen, ah cool, davon habe ich was. Ja. Aber im Grunde genommen, das ist das, was funktioniert, ist diese relativ niedrige Intensität, aber über einen langen Zeitraum, weil wir wissen, das Gehirn braucht 90 Tage, 100 Tage, um neue Synapsen zu kleben. Wir wollen ja Verhaltensänderungen, und zwar dort, wo wir wirklich Reizreaktionen ganz eng zusammen haben, und das funktioniert nicht mit einem 1 oder 2 oder 3 Tages-Download.
Mhm. Verstehe.
Genau. So, und das funktioniert, das will ich auch sagen, bei allen. Ne? Also wir haben mit Sozialarbeitern, wir hatten mal eine Hochschule, waren nur autistische Physikprofessoren, war total cool. Ich habe das aber auch schon mit Dachdeckern gemacht, mit Schichtleitern in der Fabrik und alles dazwischen.
Jetzt hast du vorhin noch gesagt, wollte ich noch kurz aufgreifen, dass man ja immer nur eigentlich die Sensibilität und die Werkzeuge üben kann. Also dass man ja quasi aus dem Stammhirn nicht rauskommt. Das ist angelegt. Wir müssen halt einfach nur besser lernen, mit diesen Impulsen, die wir da kriegen, umzugehen und sie schneller zu entdecken, schneller unser Werkzeug aus der Tasche zu ziehen. Aber gibt es einen gewissen sozusagen Minimierungseffekt, dass du sagst, also es geht immer besser oder ist es einfach so, ich kann es nur immer besser handeln? nochmal neu ausgedrückt, kann ich sozusagen meine Reaktion aus dem Stammhirn minimieren durch die Übung oder bleiben die Impulse eigentlich immer gleich und ich kann nur besser damit umgehen, sozusagen durch das Training?
Ich glaube, teilweise so und teilweise so. Also okay. Jetzt muss man immer sagen, es gibt ja eine Grenze zwischen dem, was wir hier machen, ne? Das ist irgendwo Coaching, Kompetenzentwicklung und Therapie.
Ja.
Wir arbeiten aber mit Dingen, die man auch therapeutisch aufarbeiten kann. Also manche Sachen, die dich triggern, sind einfach ganz tiefe Kindheitstraumata. Bei mir ist es auch so. Und je tiefer die sind und härter verwurzelt die sind, desto weniger werden die aufhören, da zu sein. Vielleicht sind die unser Leben lang da. Wir können sie uns aber bewusst machen. Ne? Mhm. Bin mit einem Menschen aufgewachsen, mit dem das nicht immer so einfach war und der hat geschmatzt. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang Schmatzen nochmal gut finden werde. Ne? Mhm. Ich kann aber damit anders umgehen. Ich kann es anders verpacken und ich kann mich darauf vorbereiten und deswegen ist es, hat dieses, meine Schmatzaversion mich nicht mehr so in der Hand wie noch vor ein paar Jahren. Mhm. Es gibt andere Sachen, die haben mich getriggert, das tun sie mittlerweile gar nicht mehr. Da habe ich einfach mal irgendwann drauf geguckt und gesagt, das triggert mich, das ist ja krass. Und dann war es weg. Also einfach mit dieser Erkenntnis ist das Ding verpufft. Und mittlerweile lache ich nur noch drüber und sage, früher hat mich das echt getriggert. Also es gibt so und so, ne?
Ja. Mhm. Nur weil ich mir denke, die Leute wollen ja immer wissen, ich gehe jetzt in eine Schulung und dann ist danach alles besser. Weißt du, so, dass man sagt, okay, es gibt auch einen gewissen sozusagen Erfolgseffekt, den man hat, aber vor allem der größte Erfolg ist ja der, dass man richtig reagieren kann, dass man richtig reagieren lernt. Oder intervenieren lernt durch den Rollenwechsel.
Es geht darum, eine Wahl zu haben. Also am Ende des Tages, ne, der David Emerald hat immer gesagt, it's about choice. Wir wollen niemandem sagen, dass das Drama schlecht ist. Wir wollen niemanden entlarven oder sonst was. Es geht nur darum, dass, ne, also Tor 1 ist ein blinder Reflex, der passiert. Du bist im Autopiloten. Und Tor 2 ist die Möglichkeit, drauf zu gucken und zu sagen, brülle ich jetzt zurück bei der Kita-Erzieherin? Oder mache ich was anderes, was eher auf mein erwünschtes Ergebnis einzielt? Und es geht auch gar nicht darum, zu verbieten, zurückzubrüllen, wenn die dich anbrüllen. Ja, und dann entscheide ich halt dafür, das zu machen. Also es geht wirklich nur um diese Freiheit und diese Souveränität, sich bewusst zu entscheiden, wie man mit der Situation umgeht, statt unbewusst. Das ist das Einzige, worum es geht.
Das waren jetzt schöne letzte Worte. Willst du dem noch was hinzufügen? Vielleicht einen letzten Appell?
Also eigentlich nicht, ne? Darum geht es.
Das Buch
Darum die dramafreie es. Arbeitswelt geht um bewusste Entscheidung, was will ich denn eigentlich? Und das, was ich gerade tue, zahlt das darauf ein, weil es eine unheimliche, in dem Buch ist es ganz hergeleitet über Empowerment und so weiter. Self-Empowerment kannst du es am Ende nennen. Ich bin in einer Situation und kann mich komplett ohne Abhängigkeit, ohne Verstrickung sagen, was habe ich, was kann ich, was kann ich tun, was will ich, okay, und ich entscheide mich jetzt darauf hinzuarbeiten oder halt eben auch nicht. Das wird von vielen Leuten mit Mindset und bla, am Ende ist es neurologische Souveränität zu verstehen, das stresst mich, jetzt habe ich einen Autopiloten, ich will aber nicht Sklave von diesem Autopiloten sein, ich will mich selber entscheiden und das muss ich antrainieren und dann habe ich es.
Sehr schön. Holger, vielen Dank für dieses wirklich ausführliche Gespräch und die Einführung in deine ganzen Techniken und Werkzeuge und dem ganzen Konzept. Ich hoffe, liebe Hörer, Sie konnten hier viel mitnehmen. Also ich für meinen Teil habe es getan. Ich kann Ihnen das Buch wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr lehrreich und erkenntnisreich und bietet wirklich tolle Tipps. Wir haben über viele ja schon heute gesprochen und wünsche allen einen schönen Tag. Und Holger, danke dir nochmal und ja, ich hoffe, viele Leute werden dein Angebot annehmen und in deine Schulung gehen.
Würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.
Gerne. Ciao. Ja. Ciao. Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.